Herzlich willkommen beim Digitag Nummer 53. Heute ist der 5. März 2008. Das ist ein Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Roger Zeri.
Ich bin Matthias Schüssler.
Und mit unserem Gast reden wir heute Deutsch-Deutsch, nicht Schweizerdeutsch, denn unser Gast ist Robert Lang von Phon. Robert, du bist per Skype zugeschaltet. Hörst du uns gut?
Ich höre euch gut.
Jawohl. Wunderbar. Grüezi. Hallo. Von wo aus sprichst du eigentlich mit uns?
Ich sitze im Phon München Büro.
Ah, okay. Nicht allzu weit weg. Ja, was Phon genau macht und was du da alles treibst, darüber reden wir im zweiten Teil noch der Sendung. Erzähl doch vielleicht kurz, was so deine berufliche Ausbildung bist.
Zum Hintergrund, ich bin gelernter Kaufmann. Ich habe studiert in Koblenz, Paris und Stockholm. War dann einige Jahre bei einer internationalen Unternehmensberatung tätig und mache seit 10 Jahren Internet-Mobil-Startups. Zuerst für die Firma IOBox. Das war ein finnisches Startup für Mobile Entertainment, Logos, Klingeltönchen etc. Das wurde im Sommer 2000 an die Telefonica verkauft. Dann habe ich aus dieser Firma rausgekauft das WLAN-Geschäft. Da haben wir dann in Deutschland den größten WLAN-Anbieter für Hotels, Flughäfen etc. aufgebaut und den an die Swisscom, also an die Schweizer Telekom-Gesellschaft verkauft.
Ach so.
Firmiert heutzutage unter Swisscom Hospitality Services und ist Marktführer in Europa und ich glaube auch in den USA. Und dann bin ich eine Weile in die Schweiz gezogen und habe von dort aus viele Reisen unternommen und irgendwann habe ich Artikel im Internet gelesen über einen crazy Argentinier, der 20 Millionen Dollar eingesammelt hat, um die Welt mit 1 Million Hotspots zu versorgen. Ja, und da habe ich dann sofort hingeschrieben und 2 Wochen später habe ich angefangen zu arbeiten als Europachef von Phon und habe da in den letzten 2 Jahren den europäischen Rollout begleitet und da sind wir ungefähr von 10.000 auf 400.000 Nutzer gewachsen und von 200 auf 150.000 Hotspots.
Okay.
Und die Verbindung klingt, als ob wir nicht ins ferne München, sondern irgendwie nach Bombay verbunden wären.
Eher nach Argentinien, ja. Genau. Na gut, vielen Dank soweit. Kurz zum Feedback der letzten Sendung. Matthias, was gab es da?
Genau, es hat Rückmeldungen gegeben zu unserer letzten Sendung oder mehr allgemein. Der Simon Bühler schreibt uns: Ich möchte euch als erstes ein dickes Lob aussprechen. Die Themen, die ihr wählt, werden immer sehr interessant und unterhaltsam thematisiert. Der Simon hat auch einen Themenvorschlag. Die Digitalisierung macht auch vom Eigenheim keinen Halt. Früher hatte man noch eine normale Türklingel, heute sind es Gegensprechanlagen mit integrierter IP-Kamera und das Türschloss muss einen Fingerprint-Scanner haben. Kurz, er schlägt uns das Thema modernes Wohnen vor im digitalen Eigenheim. Finde ich eigentlich noch ein spannendes Thema, also das könnte man durchaus mal anschauen.
Ja, ist ein sehr spannendes Thema. Ich selbst wohne in einem Altbau von 1880. Da sind wir himmelweit von dieser Infrastruktur entfernt.
Könnte man nachrüsten, oder?
Ein ähnliches Thema schlägt auch der Philipp Glatt vor. Da ich heute wieder einmal meine Schlüssel suchen musste, würde mich eine Sendung zum Thema Web der Dinge interessieren. Und er hat auch gerade noch eine Frage. Ich habe kürzlich einen fancy iPod Touch gekauft.
Ja.
Google Maps erkennt manchmal meinen Standort. Bei meinem Freund ist der Standort erschreckend genau eingetragen. Ich bin kein Datenschutzfanatiker, aber es nimmt mich doch Wunder, was hinter dieser Technologie steckt und wie Google an meinen Standort rankommt. Robert, das Stichwort ist WPS, da kannst du sicher was dazu sagen, oder?
Ja, da kann ich was dazu sagen. Das fahren Leute durch die Straßen und wie sie Fotos machen von Häusern, die man auch per Google anschauen kann, werden ebenfalls die Standorte von WLAN-Netzen über die MAC-Adresse mit Geodaten versehen. Das heißt, wenn ein iPod oder ein WLAN-Gerät in der Nähe von einem WLAN ist, kann man das natürlich dann zuordnen, weil der die Informationen, die MAC-Adresse des jeweiligen Routers kommen kann. In kleinerer Form kann man das auch bei uns einfach von der Webseite laden. Wir haben ungefähr 250.000 Hotspots weltweit und die kann man sich zum Beispiel auf sein iPod laden oder man kann sie sich auf sein Navigationsgerät laden, dass man immer weiß, wo der nächste Hotspot zu finden ist. Von der Logik her umgekehrt wie die Navigation, aber die Navigation ist auch ein sehr interessantes Instrument.
Musik. Gehen wir doch gleich zu unserem News-Teil und zu der ersten Meldung über. Da geht es um Hannover. Da findet im Moment die CeBIT statt, die größte Informatikmesse weltweit. Von dort kommen sehr viele Neuigkeiten, neue Geräte und Trends. Ein Trend, der mir besonders ins Auge gestochen ist, es handelt sich da um die Autoindustrie und die Softwareindustrie, die sich näher kommen. Microsoft, Intel und HP wittern da ein großes Geschäft. Navigation, Unterhaltungselektronik, Autosteuerung, es steckt immer mehr Computertechnik in den Fahrbahnuntersätzen. Und VW-Chef Martin Winterkorn hat sich mit Apple-Chef Steve Jobs getroffen, worauf die Welt jetzt über den iCar spekuliert. Robert, sollen wir auch ein bisschen über den iCar spekulieren? Wäre das was für dich?
Ich weiß nicht, ein iCar, aber es gibt ja heute schon bei den meisten Automodellen gibt es ja schon einen iPod-Anschluss. Und ich glaube, generell seine Musik mitnehmen zu können ins Auto und nicht irgendwie Kassetten oder CDs handeln zu müssen, das ist schon ein irrsinniger Fortschritt.
Ja,
absolut. Die Bedienung ist natürlich ein bisschen schwierig, insofern macht eine Softwareentlösung sicherlich Sinn. Denn wenn ich den kleinen oder mehr oder weniger großen iPod dann bedienen muss und werde vom Fahren abgelenkt, da gibt es sicherlich eine Möglichkeit, das zu integrieren, entweder in das Lenkrad oder Head-Up-Display. Also da würde ich mir auch eine integrierte Lösung wünschen. Und vielleicht kann der gleiche iPod dann für hinten für die Kids noch Videos spielen. Also ich selber habe noch keine Kinder, aber ich sehe das zunehmend häufig, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, dass hinten die Kinder dann mit Kinderprogramm
ruhig gestellt werden. Google will ja mit BMW die Google Maps ins Auto bringen. Ist das nun eine Konkurrenz fürs Navigationssystem von TomTom oder Garmin?
Ich denke, es ist eine Alternative. Also letztendlich, auf welches Kartenmaterial zugegriffen wird, das bleibt natürlich jedem Einzelnen überlassen. Wie gesagt, du hast angesprochen, TomTom, Garmin, dann gibt es Karten von Falk oder Teleatlas. Was letztendlich für den Kunden zählen wird, ist der Service, ja, dass er sagt, ich komme auf den Karten das angezeigt, was mich interessiert. Und mit dem Kartenmaterial, die da drin sind, findet mein Auto dorthin, was, glaube ich, für die Kunden viel wichtiger ist, und zunehmend auch nach Restaurants oder Alternativen suchen kann. Denn oftmals hat man nur eine Adresse, sucht aber ein bestimmtes Restaurant. Und da, glaube ich, ist so eine Plattform wie Google, die weltweit diese ganzen Informationen auf sich bündelt und auf sich sammelt, ist wesentlich interessanter, als ein Teleatlas machen kann.
Also so ein proprietäres Ding. Also wenn man da dann natürlich all diese Google-Dienste mit den Informationen drin hat, das wäre schon noch schick.
Glaube ich.
BMW zeigt an der CeBIT sogar ein Auto mit Internetzugang. Da kann man dann am Display im Armaturenbrett Webseiten abrufen. Wer braucht denn sowas, bitteschön?
Also ich wünsche mir Internet in den Autos schon sehr lange und habe das auch immer in Form von einer UMTS-Karte. Das bitte aber nur für Beifahrer und Mitfahrer.
Ja.
Für den Fahrer selbst halte ich das für extrem ablenkend und gefährlich.
Eben, aber da brauchst du ja eigentlich nicht unbedingt das Internet im Auto, sondern es reicht ja, wenn du ein Gerät im Auto drin hast, was Internet kann.
Genau, also das ist so ein bisschen mein Thema. Das Internet oder eine mobile Anbindung an das Internet hilft natürlich sehr viel, wenn ich sage, ich kann zum Beispiel Stauinformationen online abrufen. Ja, ich kann Kartenberg, die sagen mir, wo Stau ist und wie ich den umfahren kann, aktuelle Fahrplaninformationen, Abfluginformationen, solche Sachen, die relevant sind. Aber jetzt diese Informationen so bereitzustellen, dass ich die Fahrer während der Fahrt zukommen lassen möchte über das Tacho-Display, das bin ich mir nicht sicher. Wogegen für Mitfahrer und Beifahrer ist das optimal. Also die
zum Zeitvertreib ja dann einfach.
Ja, genau.
Ja.
Und Unterhaltung wird ja auch zunehmend aus dem Internet bezogen, ja, ob das jetzt YouTube ist oder wie auch immer.
Genau.
Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Gehen wir doch zum nächsten Thema über Skype. Das, was wir jetzt benutzen, um miteinander zu reden. Dieses Telefonsystem kommt auf die PSP. Man kauft sich ein Mikrofon für die mobile Spielkonsole von Sony und kann dann drahtlos via Internet telefonieren. Zusammen mit der WLAN Community Phone ergäbe das ja ein nettes Mobiltelefon für kostenlose Gespräche. Robert, kann man Phone auch auf der PSP nutzen?
Ja, das kann man heute schon. Der hat ja in Anführungszeichen nur WLAN, um sich mit dem Internet zu verbinden. Und wenn ich zu Hause einen Phone-Hotspot habe, dann kann ich weltweit alle anderen Phone-Hotspots gratis nutzen. Zusammen mit der Gratis-Telefonie Skype ist es natürlich eine optimale Kombination. dass das Mobiltelefon wirklich ersetzen wird, das mag ich bezweifeln, weil WLAN ist ja immer punktuell irgendwo verfügbar. Aber wenn man zum Beispiel am Flughafen oder bei Freunden zu Hause ist, da ist es sicherlich optimal. Für unterwegs oder auf dem Land oder in den Bergen, da wird es sicherlich keine flächendeckenden WLAN-Dienste geben.
Also du hast dein Handy noch nicht hinter dir gelassen, du hast selbst noch eins.
Nein, aber ich habe selber noch ein Handy, ich bin auch sehr, sehr viel unterwegs, ja, da kann ich das öfter nutzen. Was unser Partner in Frankreich macht und in England, also die Nest Telekom, die bieten ein Telefon an, das zu Hause über WLAN Voice-over-IP-Telefonie anbietet, ähnlich wie das Produkt, das ihr beschrieben habt mit der PSP und mit Skype. Und wenn immer ich unterwegs in einem anderen Phone-Hotspot bin, dann kann ich auch auf den gleichen Mobilfunktarif zurückgreifen. Das Gerät hat aber auch eine Handyfunktion, das heißt, wenn ich die gratis WLAN-Zone verlasse, dann bezahle ich ganz normale Mobilfunkgebühren.
Was haltet ihr denn grundsätzlich so von dieser Zweckentfremdung von so Gadgets wie der PSP? Wird aus einer PSP mit einem Mikrofon wirklich ein gutes Telefon oder ist das dann doch nur so eine Notlösung?
Das weiß ich nicht. Es gibt natürlich sehr viele Spiele, sehr viele Online-Spiele, die die Leute zusammen und gemeinsam spielen. Also ich glaube, Nintendo ist da der Vorreiter, wo wirklich zig Millionen Leute Super Mario Kart gegeneinander fahren auf dem Nintendo DS. Und solche Spiele, wenn man sich da gleichzeitig während den Spielen auch noch miteinander unterhalten kann, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich wichtiger als die reine Telefonie oder das Sprechen miteinander. Denn Skype funktioniert ja auch immer nur zwischen zwei Online-Telefonen oder eben gegen Credits. Mhm. Aber für Spiele, wo Leute online sind, wo man miteinander ein gemeinsames Spiel spielt, ein gemeinsames Thema bearbeitet und dann untereinander noch chatten kann, das ist sicherlich eine super Applikation.
Gut, gehen wir noch zu der nächsten Meldung. Auf YouTube soll es bald Live-Kanäle geben. Gründer Steve Chen bestätigt, dass man nun mit Googles Hilfe die alte Idee der Echtzeitübertragung umsetzen wolle. Man kann sich dann ausmalen, dass via YouTube Hochzeiten live ins Netz gesendet werden oder Leute die große TV-Gala in ihrem Wohnzimmer nachspielen. Auch private Big Brother-Shows kann man sich ausmalen. Wenn irgendjemand heiratet im Bekanntenkreis und man nicht dabei sein kann, das via YouTube live zu sehen, wäre doch eine gute Sache.
Findet ja, das gibt ja schon viele, viele verschiedene jüngere Portale, wo man das heute schon machen kann, ich auch Live-Shows machen kann und live übertragen kann. Bei Google handelt es sich ja, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, in erster Linie um ein Kapazitätsproblem. Was ich befürchte, ist, dass dann noch mehr Schrott auf Google sein wird und noch weniger qualitativ anspruchsvolles. Aber das wird sich zeigen, ja.
Ja, darf ich mal das Stichwort Schrott an Roger Zeddi weitergeben? Denkst du auch, was wird da die Oberhand gewinnen? Das Originelle oder der Schrott? Das
befürchte schon auch eher der Schrott. Also ich kann jetzt spontan gar nichts nennen, was mich irgendwie live interessieren würde, was es nicht entweder schon live gibt, via traditionelle Medien.
Ah, das kann ich schon.
Zum Beispiel?
Ja, ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Kletterer.
Jetzt haben wir gerade was verpasst. Leidenschaftlicher was Kletterer?
Sportkletterer. Ah, also schon gesichert, aber eben Sportklettern und solche Wettkämpfe irgendwo im öffentlichen TV oder Radio zu finden, ist so gut wie unmöglich.
Und, ja gut, aber wie wichtig ist es, dass du die live siehst?
Aber ich würde mir die live anschauen. Ich schaue sie mir auch nachträglich auf YouTube als Zusammenschnitte an. Okay. Und so ist natürlich sämtliche Randsportarten oder Grenzsportarten oder Sachen, die eben nicht Fußball und Formel 1 sind, da bekommt man sicherlich mehr Zugriff drauf. Ja? Also ich sage nicht, dass alles nur Schrott sein muss, aber eine private Hochzeit ist halt nur für einen gewissen Anteil von Personen interessant. Und wenn ich da, keine Ahnung, jedes Wochenende 100.000 von Privathochzeiten als Livestream habe.
Das da ist dann nicht, zu viele.
Google-Server besten genutzt sind. Ja.
Ja.
Naja.
Wir haben ja in einer früheren Digitalk-Sendung, nämlich in Nr. 23, über Kite TV gesprochen.
Ja.
Hier wird ebenfalls live gesendet, aber die Zuschauer nehmen dabei eine aktive Rolle ein. Also das heißt, die können sich ins Programm einmischen, sich an der Sendung beteiligen. Das klingt doch aber eigentlich spannender als das, was jetzt YouTube da vorhat.
Also Kite TV ist ja ein Programming-TV, ne? Dass ich sage, ich kann einen gewissen Kanal oder ich kann eine gewisse Person abonnieren und dann bekomme ich immer jeweils den aktuellen Content gestreamt. Das finde ich sehr interessant und auch sehr persönlich. Denn ich kann mich ja jetzt auf irgendeinen Kanal abonnieren, sagen wir mal einen Musiker, ja, 50 Cent, der hat eine sehr, sehr große Gemeinschaft von Fans, die ihm folgen und die auch wirklich alles über ihn wissen wollen. Ja, und das ist ein sehr, sehr treues Fanpublikum, bei denen das optimal und gut ankommt. Der Vorteil an Kite ist, dass ich sehr gut auswählen kann, wessen Kanal und zwar nach Person oder nach Sender ich sehen möchte.
Aber kann man da nicht ein bisschen böse sagen, das leistet eigentlich einfach dem Voyeurismus Vorschub, egal in welcher Form, in verschiedensten Varianten?
Ja, da habt ihr recht, aber das ist ja einer der Haupttreiber, warum, also wenn ich tagsüber Fernsehen schaue, ja, da frage ich mich oft, warum diese Shows überhaupt gesendet
das
werden.
Stimmt.
Und einer der wenigen Gründe ist der Voyeurismus oder jeder, der schon mal auf der Autobahn ist, weil auf der Seite gegenüber ein Unfall passiert ist. Ich glaube, der Voyeurismus ist eine der Grundzüge der Menschheit und das ist der Content, der sich immer gut verkauft. Ja.
Und das findest du aber auch legitim und das durchaus in Ordnung, wenn da diese Bedürfnisse befriedigt werden über Sky.
Solange der Beobachtete selber sendet. Ja, das ist ja bei Kite der Fall. Der stellt ja selber seine eigenen Shows ins Netz. Und er sagt quasi, ich gebe euch den Inhalt, die ihr möchtet. Und auf der anderen Seite kann er so natürlich auch einen großen Nachteil der Medienwelt und des Ruhmes, nämlich den Paparazzis, kann er ja zuvorkommen und die so ein bisschen untergraben. Also man gibt wieder ein kleines bisschen Macht zurück an die Leute, die selber Ziel des Interesses sind und sagen, ich informiere euch aktiv. Mhm. Und nimmt den Paparazzis, die einen dann zu Hause und im Urlaub und überall belagern, ihnen nimmt man so ein bisschen Aggressivität wieder weg. Also das gefällt mir sehr gute Idee.
Ja gut, gehen wir noch schnell zu der letzten Meldung. Eine neue Website namens softwareabo.de bietet, wie der Name sagt, Software im Abonnement. Man zahlt monatlich 5,95 Euro und kann dann Vollversionen herunterladen. Es gibt einen bunten Strauß an Programmen für Office, Bildschirmschoner, Rezepteverwaltung und Finanzverwaltung. Robert, Software im Abo oder meinetwegen en gros oder als Flatrate, macht das Sinn?
Ich finde, es macht sehr, sehr viel Sinn. Denn ich weiß nicht, wie viele von uns oder wie viele Firmen für uns die 1000 Euro bezahlt haben für die Windows 95 Version, an der wir lebenslanges Recht haben, aber die wir nur 2 bis 3 Jahre nutzen können, bevor der nächste Update wieder kommt für denselben Preis. Software-Abo, finde ich, macht extrem viel Sinn. Die Frage, wie man das strukturiert, ist auch kein neues Modell. Ja, SAP ist auch ein Software-Abo oder sehr viele Freewares werden nachträglich mit Update etc. über Abo verkauft. Alle Sicherheitssoftware, wo ich regelmäßig Updates aus dem Netz brauche, werden über Abos verkauft. Also das ist wirklich das Geschäftsmodell der Zukunft. Ich kann aber jemanden wie Microsoft verstehen, dass der sich natürlich weiterhin seine Milliardenumsätze auch versucht zu sichern.
Bei der Seite ist ja mehr so, man zahlt da mal was und kriegt dann ganz viele Programme. Das klingt für mich ein bisschen mehr nach Masse statt Klasse.
Also sehr wahrscheinlich kriegst du einfach 1, 2 gute Programme, die du brauchen kannst und dann einfach ganz viel Schrott, den du nie verwenden willst und für den bezahlst du halt mit. Also ich bin überhaupt kein Fan von dieser Idee.
Ja, das bleibt dem Nutzer dann ja überlassen. Ja, also ich glaube, letztendlich glaube ich doch sehr stark an die Kraft des Endnutzers. Oder
ja. Aber weiß man denn zum Voraus, was man kriegt?
Sind. Ja, also wie gesagt, auch für ein Abo voller Schrott oder für ein Abo voller Hochzeitsfilme, da sind wahrscheinlich die wenigsten bereit, richtig viel Geld zu bezahlen. Ja. Vielleicht aber schon, wenn ich sage, da kriege ich von meinem Superstar, von dem ich alle Platten kaufe, alle Poster besitze und jedes T-Shirt haben möchte, da bin ich vielleicht schon bereit zu sagen, okay, da möchte ich Geld dafür bezahlen. Ja. Und so ist es sicherlich auch mit Software.
Gut, die andere Frage, die sich stellt, irgendwie, was kriegen dann die Softwareentwickler tatsächlich noch von diesem Abo? Ja. Also lohnt sich das für einen Entwickler, bei so einem Abo mitzumachen oder verkauft er nicht besser seine Produkte
also
direkt?
Insbesondere für Entwickler von kleineren Softwarestücken ist das sicherlich sehr interessant. Bei denen bleibt ja heute, also wenn Sie sagen, ich entwickle eine kleine Software, ich kann es auf ein Portal stellen, wo das mit vertrieben wird, dann ist das sicherlich interessant. Ansonsten können die ja sich nur, haben die ja nur die Chance, jahrelang Freeware zu programmieren und irgendwann dann zu hoffen, dass sie das in dann überführen und in einem langen, schmerzhaften Prozess viele von ihren Freeware-Kunden verscheuchen müssen, um die anderen dann zur Kasse zu bitten. Oh. Also wenn es da eine Mischform gibt, das ist sicherlich gut.
Ja, also ich finde die Idee grundsätzlich eigentlich gut, nur dann zu bezahlen, wenn ich eine Software auch wirklich brauche, so eine Art Benutzungsgebühr. Hier habe ich tatsächlich ein bisschen den Verdacht, hier wird einfach Schrott losgeschlagen. Also das ist
Neu
dann.
verpackt und per Kilogramm verkauft.
Ja,
Ja. Ja, ich
genau.
habe mir die Seite nicht im Detail angeschaut. Ich weiß nicht, was verfügbar ist. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich die Idee toll, aber es kommt halt wie bei allen Ideen stark auf die Umsetzung an.
Im zweiten Teil unseres Podcasts reden wir heute über Phone. Phone ist eine weltweite WLAN-Community und Robert Lang ist einer von Phone, der da arbeitet. Robert, erzähl uns doch kurz in zwei Sätzen, was ist Phone?
WLAN-Nutzern, die einen Teil ihrer Bandbreite zu Hause von ihrer DSL-Anschluss oder von ihrer Flatrate der Community zur Verfügung stellen, Community-Mitgliedern gratis, drahtlos ins Internet. Wir haben
Und wie
ungefähr
viele?
250.000 Hotspots.
Okay.
Das heißt, wenn ich selber Teil werde dieser Community und mein WLAN für die Community öffne, dann kann ich gratis an über 250.000 Hotspots weltweit surfen.
Weißt du, wie viele es in der Schweiz schon gibt?
Aus dem Kopf nicht, aber ich glaube, irgendwie zwischen 1.000 und 2.000 müsste ich rausholen.
Okay. Und wie viele Leute arbeiten bei euch? Wie groß ist eure Organisation für das Ganze?
Insgesamt hat Phone weniger als 100 Mitarbeiter. Die
Aha.
kümmern sich hauptsächlich um die Technologie selber, um die Server, um die Authentifizierung, dafür, dass das Webangebot in verschiedenen Sprachen verantwortlich ist und dass wir in den einzelnen Ländern und Regionen mit Partnern zusammenarbeiten. Aber Phone selber steht hauptsächlich aus seinen Community-Mitgliedern. Also ohne die Mitgliedern wäre Phone witzlos.
Okay. Und du hast gesagt, es ist eine weltweite Sache. Ich nehme an, es ist nicht überall gleich gut abgedeckt. Wo
Ja,
bin
der
ich da am besten
Schwerpunkt liegt
bedient
nach
und
wie
wo am
vor in Europa.
schlechtesten?
Ja, Phone ist eine spanische Firma und der Schwerpunkt liegt nach wie vor in Europa. Asien läuft auch sehr gut. In den Vereinigten Staaten haben wir uns nicht ganz so stark entwickelt, wie wir gehofft haben. Das hat zwei Hauptgründe. Das eine, die Amerikaner wohnen entweder alle übereinander gestapelt oder so weit wie möglich voneinander entfernt. Also anders als in Europa, wo auch in den Innenstädten die Leute in 3- bis 4- bis 5-stöckigen Häusern wohnen, sehr eng aufeinander und wo sehr, sehr viel zu Fuß erledigt wird. Also da unterscheidet sich Europa einfach von Amerika.
Das heißt, die Amerikaner haben zu viel Abstand zwischen den Häusern, dass sich das lohnen würde, oder wie muss ich das verstehen?
Genau, das Hotspot-Netzwerk von Phone lebt ja davon, dass ich möglichst viel überall Verbindung habe und wenn die Leute relativ nahe beieinander
zu
wohnen,
weit verstreut
ja, dann
sind.
kann ich das gut empfangen, beziehungsweise wenn ich sage, okay, ich habe in dem Café selber habe ich keinen Hotspot, dann hat aber derjenige gegenüber oder der 1, 2, 3 Stockwerke drüber hat WLAN. Nur wenn der natürlich im 28. Stock WLAN hat, das von Phone ist, das hilft dann der allgemein zugänglichen Hotspots, hilft das dann wenig. Ja.
Okay,
und das Gleiche natürlich auch, wenn ich lauter Einfamilienhäuser habe, wo ein riesengroßer Garten draußen rum ist, wo das Signal von Phone nicht bis an die Grenze des Gartens reicht,
dann bringt es auch nichts.
Ja, dann bringt es auch nichts. Und insofern ist Europa eben optimal. Ich glaube auch, dass Europa, bei Europa noch ein paar andere Sachen dazukommen. Zum einen ist die Versorgung mit Internet viel besser und weiterentwickelt als in den USA. Dort herrschen
ja, die Breitbandabdeckung ist auch viel besser bei uns.
Die ist besser und viel konzentrierter eben in den Städten.
Ja.
Und die Durchmischung von Leben, Wohnen und Arbeiten ist in Europa auch besser als in den USA. Da habe ich oft eine Innenstadt, die dann nach Geschäftsschluss quasi tot ist und dann gehen die alle raus zum Wohnen. Und grundsätzlich auch die Einstellung, dass man teilt, was man hat, um es den anderen zur Verfügung zu stellen und im Gegenzug etwas bekommt, das ist auch ein eher europäischer Wesenszug als ein amerikanischer.
Ist das so? Okay. Du hast gesagt, Arbeiten und Wohnen. Sind denn bei euch auch Firmen mit dabei?
Ja, bei uns gibt es zahlreiche Firmen, insbesondere viele Kneipen und Hotels, die von den großen Hotspot-Firmen jetzt keine Installation bekommen. Unter anderem ist Hagen das dabei in Berlin. Es gibt viele kleine inhabergeführte Läden, ja, die niemals von der Deutschen Telekom oder von der Swisscom oder wem auch immer einen Anschluss bekommen würden. Und die haben selber zu Hause Breitband oder haben Breitband in ihrer Kneipe und möchten das gerne sicher auch ihren Gästen zur Verfügung stellen. Und dann schließen die einen Phone-Router an und schon können sie das tun.
Ah, okay. Macht eigentlich auch Sinn. Reden wir doch mal kurz darüber. Angenommen, ich möchte jetzt mitmachen bei Phone.
Ja.
Was brauche ich?
Phone an sich ist eine Software und auf dem WLAN-Router. Das heißt, entweder hast du einen kompatiblen WLAN-Router zu Hause.
Also
und
das geht nicht mit jedem.
Das geht nicht mit jedem. Entweder hast du einen kompatiblen WLAN-Router zu Hause, den man die Software installieren kann, oder du kaufst dir einen zusätzlichen kleinen Router bei uns. Dieser Router kostet irgendwo zwischen 20 und 30 Euro, da ist die Software schon drauf installiert und den kann man einfach an eine freie Buchse oder einen freien Port im WLAN anschließen, Strom fertig, dann meldet er sich automatisch an im System und ich muss ihn dann noch registrieren und bin nach 2 Minuten bin ich durch mit dem Prozess.
Ja, gibt es da irgendeine Art Mindestbandbreite, die ich zu Hause haben muss, die ich zur Verfügung stellen muss?
Also jeder einzelne von Nero kann selber entscheiden, wie viel
Bandbreite. Nero heißen die.
Ja,
die
genau, die Mitglieder von Nero. Der kann entscheiden, wie viel Bandbreite er zur Verfügung stellen mag. Ich glaube, standardmäßig ist es auf 500 Kilobit eingestellt.
Also wenn ich 5000 habe, dann wäre das nur ein Zehntel und würde insofern auch nicht so ins Gewicht fallen.
Genau, aber wenn ich 5000 habe, kann ich sagen, okay, wenn ich das selber nicht nutze, dann kann ich auch die Hälfte davon teilen. Ja.
Und die Software, die läuft nur auf dem Router oder brauche ich auf dem Computer auch noch was?
Nee, die läuft nur auf dem Router. Also ich kann meinen Router und meinen Anschluss und meine Verbindungen kann ich komplett über das Internet konfigurieren. Ja, also ich kann zum Beispiel gerade die Einstellung der Bandbreite kann ich ändern von jedem Ort der Welt, muss mich nur einloggen in mein Konto. Dort kann ich auch beispielsweise sehen, wo ich unterwegs war. Ich kann jederzeit sehen, wer wann bei mir zu Gast war. Und um selber Phone nutzen zu können, brauche ich natürlich ein WLAN-fähiges Endgerät, sei es eine PSP, wie vorher angesprochen, ein Laptop oder ein iPhone.
Genau, und unterwegs logge ich mich dann einfach mit meinem Phone-Login ein, wo egal wo ich bin.
Dann, genau.
Okay.
Genau, weltweit. Also auf der ganzen Welt, also ob ich jetzt nach Japan reise oder nach England oder nach Amerika oder einfach nur in die nächste Stadt oder ins nächste Dorf fahre, da kann ich, wo Phone verfügbar ist, da kann ich das überall nutzen. Ja.
Wie sieht denn das rechtlich aus? Also ich weiß, dass manche Internet-Service-Provider, die wollen nicht, dass man andere Leute an seinem Netz teilhaben lässt. Also das heißt dann, Client-Providing ist verboten oder weiterverkauft, darf man nicht. Man verkauft es nicht weiter, aber trotzdem, man lässt ja quasi wildfremde Leute teilhaben. Gibt es keine Probleme?
Das ist natürlich unser ureigenstes Interesse, ja, schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und es gibt eigentlich keine Probleme. Manche ISPs, die brauchen etwas länger, um das Konzept zu verstehen und manche haben es schneller begriffen. Was wichtig ist, dass jeder, der gratis woanders Zugang bekommt, muss ja selber selbst seinen Zugang erstmal haben und dann teilen. Das genau. heißt, es ist ja nicht so, dass es weniger Anschlüsse gibt, nur weil es Phone gibt und weil die Leute ja Internet teilen, sondern im Gegenteil, es gibt sogar mehr Anschlüsse, ja, weil die Leute selber Breitbandanschluss brauchen, weil sie auch den Anschluss nutzen können. Und wir arbeiten auch mit vielen ISPs zusammen, die dieses Potenzial erkannt haben. In Schweiz mit TIC, also die Internet Company, in England mit der British Telecom und in Frankreich mit Neuf Digitel, die also das Potenzial eines solchen Service erkannt haben.
Einer eurer Slogans ist irgendwie, ist das total gratis. Ist free und nochmals free oder irgend sowas. Wie gratis ist free? Also was brauche ich? Gibt es da gar keine Gebühren und gar nichts?
Wenn jemand sich einloggt, der selber keine Bandbreite zur Verfügung stellt, der kann selbstverständlich auch surfen. Das kostet 3 Euro pro Tag.
Ja,
also nicht,
was ein
was ein Swisscom-Hotspot heute kostet, aber die waren immer deutlich teurer.
Ja, ich glaube, das kostet so viel in der Minute oder so.
Ja. Und funktioniert nach 10 Minuten
nicht mehr. Hier gegenüber haben wir einen Starbucks, da kostet eine Stunde 8 Euro. Ja, also das kostet 3 Euro pro Tag. Der Fonero selbst kann sogar noch entscheiden, ob er von den 3 Euro die Hälfte behält oder ob er möchte, dass das alles von uns kommt.
Mhm. Aha. Aber zum Mitglied werden muss ich nichts bezahlen. Es gibt keine Grundgebühr oder so.
Nein.
Ich diesen Router anschaffen muss.
Genau. Das ist wirklich komplett for free.
Vielleicht noch.
Manchmal der Deal, da denken die Leute immer, es wäre ein Haken dran. Ja? Mhm. Da muss irgendwo ein Haken sein, da muss irgendwo versteckte Gebühren sein. Aber nein, sind nichts. Es ist wirklich komplett for free.
Vielleicht nochmals eine Frage zur Sicherheit. Ich bin ja gegenüber meinem ISP doch verantwortlich dafür, was meinem Internetanschluss passiert. Also das heißt, wenn da irgendwelche illegalen Sachen damit gemacht werden, wenn da irgendwelche, was weiß ich was, Nazi-Websites betreut werden oder was auch immer, dann hänge ich mitunter dann als derjenige, der das zugelassen hat. Und wenn ich da meinen WLAN-Anschluss öffne, was passiert, wenn da jemand was anstellt damit, meiner Gäste?
Zunächst muss sich ja jeder authentifizieren, der an diesem Netz teilnimmt. Oder er authentifiziert sich, weil er natürlich auch bezahlen muss. Und jeder Nutzer kann selbst immer sehen, wer wann bei ihm eingeloggt war und wie viel Datenverkehr der produziert hat. Das heißt, sollte es einmal zu so einem Fall kommen, wo ungesetzliche Sachen passieren auf dem Netz, dann kann jeder Nutzer das sofort aufzeigen, dass er das selbst nicht gewesen ist. Mhm. Und wir arbeiten mit den Behörden zusammen, um den dann festzumachen.
Aber was die Leute, meine Gäste, dann machen, das sehe ich nicht. Ich sehe nur die Datenmenge. Aber grundsätzlich, wenn ich so einen Phone-Anschluss nutze, ist mein Datenschutz soweit gewährleistet.
Richtig, ja.
Hattet ihr schon Fälle, wo Leute das quasi als Tor für einen Einbruch ins private Netz
Nein.
missbraucht haben?
Nein, aber auch das ist ganz logisch, denn wenn ich tatsächlich Böses im Sinn habe, ja, dann suche ich mir jemanden, der seinen Hotspot ganz offen gelassen hat, wo ich mich nicht authentifizieren muss, wo ich weiß, dass keine zentrale Stelle zumindest mal grob entsprechend der Datenschutzbestimmungen mitschreibt, was ich da drauf tue, ja, dann suche ich mir einen ganz offenen Hotspot und begehe da meine Missetaten.
Okay. Ja. Wir haben ja vorher schon von Skype geredet. Skype ist eine tolle Sache, ist gratis und überhaupt. Ersetzt aber nicht ganz das Handy. Ich denke, Phone ersetzt auch noch nicht die kommerziellen Hotspots, oder?
Das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung dazu. Wir stellen also fest, wenn wir beispielsweise neben einem Starbucks oder gegenüber von einem Hotel einen Phone-Hotspot haben, da greifen sehr, sehr viele Leute drauf zurück, ja, weil sie sich halt in diesem Moment dann entscheiden können, ob sie für 3 Euro oder für 30 Euro pro Nacht surfen können. Da ist die Entscheidung schnell gefällt.
Ja.
Wie erkenne ich denn? Aber eine komplette Alternative ist es derzeit nicht. Ich weiß natürlich auch aus meinem vorherigen Beruf, was es bedarf, um ein Hotel komplett von A bis Z mit WLAN zu versorgen. Und das ist natürlich ein bisschen mehr als einen Router einfach zu Hause anzustecken und vielleicht eine Richtantenne auszurichten. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Hotspots noch eine Weile bestehen bleiben.
Ja. Wie erkenne ich denn ein Phone-Netz? Heißen die immer Phone mit einer Nummer oder?
Ah, okay. Alle Phone-Hotspots fangen mit derselben Adresse an. Das ist immer Phone-Unterstrich. Und wir haben verschiedene Software-Clients, also für das iPhone, für den Rechner und für verschiedene Mobilgeräte, die dann immer anzeigen, wenn es ein Phone-Signal verfügbar gibt.
Ah, okay.
Aber ansonsten schaue ich das einfach bei meinen verfügbaren Netzwerken nach und da kann ich dann sehen, ob es ein Phone-Netzwerk gibt oder nicht. Und wie gesagt, wir können auch anbieten auf maps.phone.com. Da kann jeder sich die Standorte der ganzen Hotspots runterladen, genau. Sei es auf seinem Desktop oder eben auf seinem Navigationsgerät, dass er dann weiß, ob und wo der nächste Hotspot verfügbar ist.
Jetzt zum Schluss noch eine andere Frage. Ich habe gesehen auf eurer Website, ihr habt sowas wie ein, nicht die Google Labs, aber die Phone Labs, die sind in Barcelona, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig.
Was passiert dort?
Dort werden einfach Anwendungen weiterentwickelt, wie zum Beispiel der iPhone-Client. Ja, also es gibt ja noch kein Apple Software Developer Kit. Wenn man aber trotzdem einen iPhone-Client bauen will, da braucht man Ingenieure, die gewohnt sind, relativ schnell mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln, aber viel Intellekt und viel Witz Sachen umzusetzen. Und das ist ein typisches Produkt aus unseren Produkten. Es sind aber dann oft eben tatsächlich Labs, wo man sagen kann, was die bauen, ist eine Beta-Version. Ja, und wenn die Dinger dann gut laufen, dann werden die bei iPhone weiterentwickelt. Aber die sind einfach wie ein Speer, der voranläuft und schaut, was man in der Internetwelt alles so tun und machen kann und produzieren halt in einer unglaublichen Geschwindigkeit, setzen die Ideen um mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln.
Okay. Und gibt es da irgendwelche Sachen, die man ausprobieren kann, ohne Phone-Mitglied zu sein?
Die kann man alle ausprobieren.
Die kann man alle ausprobieren?
Ja. Also okay. Die Services sind nicht gebunden an das Phone-Mitgliedsein. Ob das jetzt G-Space ist, das war ja eine internetbasierte Festplatte. Der neueste Service ist Twitcher. Also ich kann meinen Twitter-Feed mit Fotos anreichern. OK or KO ist die Spekulation über kommende Internetfirmen, sowie der Webservice Hot or Not.
Ich hätte noch eine Frage. Erwächst euch da Widerstand von den Telcos? Weil die sind ja wohl nicht ganz so glücklich, wenn man da quasi eine Alternative zu den durchaus lukrativen UMTS, Edge oder GPRS-Verbindungen anbietet?
Nee, im Gegenteil. Die Telcos haben meist auch selber eine integrierte Strategie, denn sowohl UMTS, GPRS als auch Edge werden zunehmend als Flatrate verkauft. Ja? Das heißt, sie sind dann froh um jedes Byte, dass sie nicht über die teure Infrastruktur laufen lassen, sondern dass sie über Abermillionen von Breitbandleitungen, also fest installierten Breitbandleitungen durchleiten können. Und wie gesagt, in vielen Ländern spielen wir auch mit den Telcos direkt zusammen als Partner. Ja, also da sind wir fester und integraler Bestandteil dieser Strategie. Auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, wenn der GPIS Edge und UMTS Service so gut und so günstig verfügbar ist, dann wird es für Phone wahrscheinlich auch schwierig. Also insofern sind wir schon auch ein Kind, das aus der Not heraus geboren worden ist.
Ja, Robert, herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Phone.
Danke sehr, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde sagen, ich überlege mir das ziemlich gut, vielleicht da auch mal mitzumachen.
Ja, cool, prima.
Okay.
Soll ich euch einen Phone-Router zukommen lassen?
Wenn du einen entbehren kannst, gerne.
Zum Testen, klar, mache ich gerne.
Das wäre der 53. Digitag vom Tagesanzeiger. Nächste Woche geht es ums Jahr der Informatik. Das ist nämlich im Moment in der Schweiz am Laufen. Und wir
genau, wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann geht es euch wie uns. Und
darum, genau, darum tun wir mal nachfragen, was da eigentlich dahinter steckt. Feedback wie immer gern auf leben@tagesanzeiger.ch. Und wir sind auch immer froh für Themenvorschläge. Die Sendung heute nämlich ist zum Beispiel aufgrund von so einem Themenvorschlag entstanden. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch eine gute Woche zu wünschen. Viel Spass beim Surfen und ciao miteinander.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Ja. Danke euch.
Okay, also nur, dass du keinen Schock hast, ich möchte das Intro kurz auf Schweizerdeutsch und dann wechseln wir sofort ins richtige Deutsch.
Okay, gut.
Jetzt haben wir ihn hoffentlich nicht verloren, aber...
Nein, ich bin noch
okay. Wir speichern kurz hier.
Ich lasse mal einfach weiter.
Sicher?
Ja. Ich schau mal, ob es einfach schön aufnimmt. Ja. Sag mal was.
Ja, was?
Ja, doch, klappt. Es war nur ein kleiner Check, ob da unsere Installation noch mitmacht. Das ist irgendwie bei Skype, bin ich da immer ein bisschen nervös, aber es läuft, glaube ich, ganz gut.
Okay.
Alles gut.